1960 ist es endlich soweit. Der FC Luzern holt 59 Jahre nach seiner Gründung den ersten nationalen Titel.
Sie greift den Jubel der nach Bern gereisten Luzerner. Zum ersten Mal hat der FC Luzern den Schweizer Cup gewonnen.
Für das einzige Goal vom Spiel sorgt der junge Robert Blättler.
Sie können durch und hinten wieder nehmen und treffen den Ball gar nicht recht. Aber geht es etwas weiter.
Und am Bahnhof sind die Spieler vom FC Luzern nachher heldenhaft empfangen worden.
Ebrock, total gesperrt gewesen, volle Leute. Und bis die Halde raus dort. Es war unwahrscheinlich.
Luzern, 125 Jahre FCL. Ein Meistertitel, drei Göpsig, Tränen, Jubel, Machtkämpfe. Und eine ganze Region, die mitfiebert. Die Geschichte vom FC Luzern erzählt von denen, die sie mitgeschrieben haben. Ein Podcast von CH Media und der Luzerner Zeitung.
Bis es so weit ist und der FCL endlich den ersten grossen Titel holen kann, muss man 59 Jahre warten. Es ist eine Geschichte von Misserfolg, von Wiederaufstehen, von Fusionsgesanken und der Suche nach einer Heimat. Die Anfangsjahre vom FCL sind keine einfache. Los geht die Geschichte vom FC Luzern mit dem ersten Misserfolg. Im Jahr 1897 erscheint im Luzerner Tagblatt ein kleines Inserat.
FC Luzern. Heute Donnerstag abends Punkt 20.30 Uhr. Sitzung im Café Alpenclub. Weitere Mitglieder bestens willkommen.
Doch die Resonanz ist nicht da. Das Projekt FC kommt nicht stand. In der Innerschweiz hat der Fußball noch keinen Stellenwert. Nur die wenigsten wissen überhaupt, was der Sport von Großbritannien überhaupt genau ist. Doch vier Jahre später passiert etwas Entscheidendes. Am 14. Juni 1901 treffen sich drei Männer am Schweizer Hof G für einen Spaziergang. Der Adolf Goulin, der Hans Walker und der Ernst Haag. Sie haben während ihrem Aufenthalt im Welschland den Fußball kennengelernt. Und jetzt, bei diesem Spaziergang, entsteht eine Idee. Die vom FC Luzern. Drei Wochen später kommt es im Floragarten zur konstituierenden Sitzung und am 12. August 1901 ist es dann soweit. Am Montag im Restaurant Seidhof zu Luzern in der Bahnhofstrasse, dort wird der FC Luzern gegründet. Acht Fußballverrückte sind als Gründer mit dabei. Neben den drei vom Spaziergang sind das der Walter Adams, der Eduard Peter, der Albert Staub, der Ernst Vogel und der Albrecht Lüthi. Albrecht Lüthi, das ist ein Name, den wir uns merken. Der erste Präsident ist zwar der Walter Adams, aber der Lüthi ist der, der den FCL noch jahrzehntelang prägen wird. Zum 50. Geburtstag vom FCL 1951 schreibt Albrecht Lüthi über die Anfangszeit:
Als wir im Jahre 1901 das kleine Saatkorn in die raue Scholle pflanzten, wagten wir kaum zu glauben, zu welch kräftigem Baum dieser Same in wenigen Jahrzehnten gedeihen würde.
Damals, als es angefangen mit dem FCL, hat man überhaupt nicht annehmen, dass dieser Club einmal so gross wird. Trainiert wird schon von Anfang an auf dieser Wiese zwischen der ehemaligen Kaserne und dem Militärgarten. Kabine gibt es noch keine, Dusche auch nicht und es gibt nicht mehr Statuten nach der Vereinsgründung. Der Monatsbeitrag für die hohen Unkosten beträgt pro Mitglied 50 Rappen. Doch der neu gegründete FCL hat ein riesiges Problem. Bis jetzt sind sie erst das Achte. Für Fußball braucht man aber 11 Spieler. Bis am 17. Dezember können sie immerhin noch drei weitere dazu gewinnen. Und zwar den Guido Giesel, den Alfred Giesel und den Otto Graber. Endlich hat man genug Leute für eine richtige Fußballmannschaft. Und es gibt noch einen weiteren Transfer, den der FCL tätigen kann. Und zwar im Frühling 1902. Dann kommt der Franz Vetter zum FCL. Er ist so etwas wie der erste grosse Star, den der FCL hat in seiner Geschichte. Nicht unbedingt darum, weil er so gut shooten könnte, aber darum, weil seine Eltern ein Wirtshaus Militärgarten gehört. Und durch das dürfen die fußballbegeisterten Spieler die Kegelbahn als Umkleideraum nutzen. Zum ersten Mal hat der FCL endlich ein Dach über dem Kopf. Bis jetzt haben die Fußballer vom FCL nur trainiert. Jetzt kommt es aber zum ersten richtigen Spiel. Zu einem Testspiel zwar, aber es ist eben doch wichtig. Am 13. April 1902 reist die Mannschaft vom FCL auf Zofingen. Auf dem heiteren Platz müssen sie sich mit 1-2 geschlagen geben in diesem allerersten Spiel. Das erste Goal in der Vereinsgeschichte erzielt Albrecht Lüthi. Aber trotz Niederlage erzählen die 11 Fußballer zu 10 überall, der FCL hat das Spiel mit 4-1 gewonnen. Die Erklärung dafür ist einfach grossartig. Der Toni Disler, der Wirt von der Gaststube Rütli, hat der Mannschaft im Fall von einem Sieg ein Fass Most versprochen. Erst als das gesponsert und ausgerunken worden ist, haben die FCL-Spieler die Wahrheit erzählt. Der Toni Disler ist kurzerhand zum ersten Passivmitglied vom Verein gemacht worden. Ein paar Wochen später, am 25. Mai 1902, findet dann das allererste Heimspiel auf der Almen statt. Der Gegner, der heisst wieder Zofingen. Und wie schon einen Monat vorher, verlieren die Luzerner noch. Damals schießt sie dann mal mehr ein Goal. 0-4 heisst es am Schluss. Der FCL, der wird aber grösser. Wenig später hat nämlich der FC Pilatus, der erste Stadtrival, gemerkt, dass es zusammen ein bisschen besser geht. Und darum eine Fusion vorgeschlagen. Im September 1902 gibt es dann auch darum die ersten Statuten. Und auch sportlich kommt der FCL langsam ein bisschen besser in Gang. Nach 4 Niederlagen im Freundschaftsspiel gewinnt der FCL dann endlich den ersten Match. Am 24. Mai 1903 gewinnt der FCL gegen den FC Zürich mit 4-1. Dass es sich dabei nur um die dritte Mannschaft vom FCZ handelt, das ist eigentlich der FCL-Kicker völlig egal. Sie bewerben sich in der Folge nämlich gerade um eine Aufnahme im Schweizerischen Fußballverband und werden dort aufgenommen. Und es ist eben noch eine andere Zeit. Der FCL kann nicht selber entscheiden, in welcher Liga er starten will. Los geht's für den FCL in der damaligen Serie C. Aber vielleicht hat man sich ein bisschen übernommen nach dieser Einschätzung. Ein Match können sie zwar gewinnen, nämlich gegen Oerlikon, aber sonst gibt es nur Niederlagen. Ja, und statt dass man jetzt gesagt hat, okay, ich glaube, wir müssen in die Liga runtergehen oder so, oder zumindest nochmals in die gleiche Liga antritt, entscheidet der FCL, hey, wir gehen jetzt in die Serie B. Das Resultat ist ernüchternd. Es gibt nur Niederlagen. Aber als Folge davon, das ist eben der FC Luzern, der sich nie aufgibt, trainiert man einfach härter. Und schon 1907 gibt es die ersten Erfolge. Der FCL spielt plötzlich um den Gruppensieg mit. Zwar geht das entscheidende Spiel gegen Oerlikon knapp mit 2-3 verloren, aber in dieser Saison gewinnt der FCL auch seine erste Trophäe. Für den zweiten Platz am Turnier in Winterthur gewinnt der FCL einen Becher. Während es sportlich also langsam ein bisschen aufwärts geht, sind die Bedingungen auf der Almend sehr schwierig. Vor jedem Match müssen Spieler das erste Mal Torpfosten suchen. Es sind so Holzpfosten, die einfach in den Boden reingerammt werden. Ja, und das Spielfeld wird dann mit einem gespannten Seil markiert. Während dem Spiel wandern den Kollektenteller durch die Zuschauer, dass zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Immerhin müssen sich die Spieler bald einmal die Umkleidekabine nicht mit rauchenden, trinkenden und lärmenden Kegler teilen. Mittlerweile ist der Verein nämlich von der Kegelbahn im Militärgarten in ein Zimmer im Restaurant Eichhof umgezogen. Zum Waschen dient der offene Kriembach, der damals noch hinter dem Eichhof durchfließt. Der FCL wächst und wächst weiter. 1908 stellt der FCL schon 3 komplette Mannschaften und ein Jahr später hat der Verein bereits mehr als 50 Mitglieder. Auch in Sachen Aufmerksamkeit geht langsam ein bisschen etwas. Der Albrecht Lüthi schafft es, dass plötzlich Zeitungen auch über den FCL berichten. Im Luzerner Tagesanzeiger und im Luzerner Tagblatt erscheinen 2 Artikel. Sie sollen den Fußballsport bekannter machen zu Luzern. Vor dem Spitzenspiel 1908 gegen Baden erscheint eine Vorschau mit 18 Zielen und nach dem Match folgt ein Spielbericht mit 8 Zielen. Dass es doch ein bisschen andere Zeitungen waren damals, zeigt der letzte Satz aus der damaligen Vorschau.
Die Zuschauer werden höflich ersucht, im Interesse einer besseren Übersicht und aus Rücksicht auf die Arbeit der Flügelmänner, sich hinter den markierten Linien aufzustellen.
Während der FCL immer grösser wird, entsteht etwas anderes. Etwas, das der Luzerner Fußball noch jahrzehntelang wird prägen. Eine Rivalität. Die mit Kickers Luzern. Die Kickers entstehen eigentlich aus dem FCL raus. 1907 verlieren ein paar Mitglieder die Geduld. Sie wollen schneller Erfolg. Es gibt Streit, Diskussionen, verschiedene Vorstellungen. Sie gehen zum FC Helvetia. Wenig später wird der dann zum FC Kickers Luzern. Und die Rivalität, die ist riesig. Die Stadt ist plötzlich gespalten. Es gibt FCL oder Kickers, blau-weiß oder rot-schwarz. Die Rivalität spielt sich nicht nur auf dem Platz ab, sie spielt sich auch in den Beizen ab, in den Zeitungen, an den Stammtisch, in den Vereinsheftchen. Und irgendwie erinnert mich die Geschichte erstaunlich fest an Bern. Die gründet 1898 ein paar junge Schüler der BSC Young Boys. Abgespaltet vom FC Bern. Aber während IB innerhalb weniger Jahren zum grössten Club der Stadt wird und Meistertitel um Meistertitel holt, passiert so Luzern etwas anderes. Der FCL bleibt Nummer 1, obwohl Kickers rum ist. Kickers ist der Herausforderer. Rot-Schwarz schafft sportlich nicht ganz an der Blau-Weißen vorbei, obwohl in den 1910er Jahren erstaunlich viele Derbys an Kickers gehen. Die Streitigkeiten von diesen beiden Fußballclubs sind so gross, dass sogar Leute von außerhalb der Clubs etwas daran ändern wollen. Der bankangestellte Baumgartner bringt in den Zeitungen eine Fusion ins Gespräch. Sein Ziel ist, die Fußballer an einen Tisch zu bringen. Zu konkreten Gesprächen kommt es aber nicht, weil Kickers einen Zusammenschluss kategorisch ablehnt. Erst viele Jahre später, wo sich Kickers damit zufrieden gibt, nur ein Quartierclub zu bleiben, wird der FC also richtig zum grossen Brüder für Kickers. Heute kann sich der FC bedanken, weil spätere Profis wie der Filip Ugrinic, Sascha Britschki oder Sandro Weiss haben alle in Rot-Schwarz angefangen zu shooten. Die Rivalität zwischen dem FC und Kickers, die zeigt sich damals auch im Kampf um Fußballplätze. Wegen der grossen Platz noch kommt der FCL 1915 immer mehr in Bedrängnis. Und dann gibt es eine unerwartete Wendung. Die Erbgemeinschaft von Moos bietet dem FCL plötzlich ein Stück Land im Triebschen Quartier zur Pacht an. Der Platz, dort wo später das Frigorex-Gebäude gestanden ist und inzwischen Wohnhäuser stehen, der Platz, der ist eigentlich schon dem FC Kickers versprochen worden. Das behaupten zumindest die Rot-Schwarzen und die haben den FCL in Zukunft noch ein bisschen weniger gern. Ohne Sorge um den eigenen Platz läuft es am FCL sportlich immer besser. 1918 steigt man in die höchste Liga auf und für die Saison 1921-22 engagiert man mit dem Österreicher Dionis Schönecker von Rapid Wien einen prominenten Trainer. Und das wird zu einem grossen Erfolg. Der FCL gewinnt die Gruppe zentral in der Fußballmeisterschaft und qualifiziert sich damit für das Finalspiel. Gegen Blue Stars Zürich gewinnt man und so muss das Spiel gegen Servette um den Titel entscheiden. Für den FCL wird das Spiel gegen Servette zum grössten Spiel in der Vereinsgeschichte bis dahin. Es geht um den Schweizer Meistertitel. Übrigens genau gegen den Club, wo man dann irgendwann doch noch wieder warm machen. 6'000 Zuschauer sind in Basel vor Ort in diesem grossen Match, wo es um den Titel geht. Aber das Spiel endet im Chaos. Beim Stand von 2-0 für Genfer verstehen die Zuschauer eine Handbewegung vom Schiedsrichter falsch. Sie haben das Gefühl, der Match sei schon fertig. Darum stürmen sie ins Spielfeld. Und weil sich die grosse Menge weigert, den Platz wieder zu verlassen, wird unter Einverständnis auch vom FC Luzern das Spiel abgebrochen und mit 2-0 für Servette gewertet. Der FCL wird mit der Akzeptanz der Niederlage schlimmere Vorfälle verhindern. Damit platzt aber auch der Traum vom allerersten Meistertitel. Und während der FCL weiter daran hofft, dass man endlich den ersten Titel holen kann, beschäftigt der Verein noch etwas anderes. Es ist ein altes Problem, die Frage nach dem richtigen Zuhause. Jetzt ist man am Triebschen Platz, aber eigentlich träumt man zu Luzern von etwas ganz anderem. Von einem richtigen Stadion, von einem richtigen grossen Stadion. An der Spitze dieser Bewegung steht Emil Meister. Es ist ein Mann, der sich jahrzehntelang für den FCL wird einsetzen. Zusammen mit dem Architekt und dem FCL-Mitglied Alfred Möhli entwickelt er einen Plan für etwas, was für die Zeit fast unglaublich tönt. Ein Stadion für 30'000 Zuschauer. Im Hubelmatt gibt es erste Pläne. Damit das klappen kann, strebt der FCL eine Fusion an mit dem Luzerner Sportclub, dem LSC also. Der neue Verein hat sogar schon einen neuen Namen, SC Luzern. Bei den FCL-Mitgliedern kommt diese Idee hervorragend an. Im Restaurant Löwengarten wird abgestimmt, 139 Mitglieder sagen ja und nur 2 nein. Aber dann kommt die Antwort vom LSC. Und die fällt deutlich aus in die genau entgegengesetzte Richtung. Im Restaurant Rütli hat sich der LSC klar für ein Nein ausgesprochen. Der SC Luzern kommt nicht stand. Nach der Abfuhr vom LSC muss der FCL also umplanen. Und so entsteht das Projekt, das der Verein bis heute wird prägen. Es geht nämlich wieder zurück auf die Almend. Für 1,65 Millionen Franken entsteht ein riesiges Projekt für verschiedene Sportarten. Und der Kredit wird dann auch nach vielen Diskussionen schlussendlich angenommen. Die Bauarbeiten für die Sportplätze entstehen in einer schwierigen Zeit. Die Wirtschaftskrise trifft Luzern hart, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und genau darum wird die Baustelle von Almend etwas mehr als nur ein Stadionprojekt. Bis zu 350 arbeitslose Männer arbeiten an der neuen Sportanlage. Man verzichtet bewusst auf Maschinen, damit möglichst viele Leute Arbeit haben. Am 6. Mai 1934 ist es dann soweit. Die Sportanlage Almend wird eröffnet. Dort, wo der FCL seine Frühgeschichte angefangen hat und dort, wo eben noch ganz viel wird passieren. Die Haupttribüne umfasst damals 600 Plätze. Es gibt Medienplätze mit Telefonanschlüssen und sogar eine rustikale Loge. Für Luzern ist das ein Quantensprung. Endlich hat man eine Heimat, aber sportlich gibt es dafür immer wieder schwierige Jahre. Abstieg, Finanzproblem, Trainerwechsel, der FCL ist nur ein Liftclub. Das nächste grosse Highlight gibt es dann erst im Jahr 1953. Dann nämlich reisen 2000 FCL-Fans an ein Auswärtsspiel auf Zug, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und nach 9 Jahren in der zweithöchsten Liga schafft der FCL mit dem Sieg endlich wieder die Rückkehr in die Nationalliga an. Mit dabei ist damals auch einer, der noch immer einen besonderen Platz in der Geschichte vom FCL hat. Rekordspieler ist inzwischen zwar der David Zibung, aber der Toni Siedler ist der Spieler, der am meisten Saisons für den FCL gespielt hat. Unglaubliche 20 Saisons. Der Toni Siedler ist schon als Junior zum FCL gekommen und gibt mit 17 als Verteidiger sein Debüt in der ersten Mannschaft. Er spielt von 1936 bis 1956 für den FCL und gilt dabei als unermüdlicher Kämpfer, technisch starker Spieler, kopfballstarker Verteidiger und Spezialist für Freistöße und Penaltys. Er spielt nicht nur am längsten für den FCL, sondern gehört auch zu den besten Spielern, die dieser Verein je gehabt hat. Aber der Toni Siedler hat auch ein bisschen Pech, weil er wird drum nie Nationalspieler, weil in seiner Zeit die beiden Überflüger Severino Minelli und August Liemann fallen. Beide sind je 6-mal Schweizer Meister geworden. Und unter dem damaligen Nationaltrainer Karl Rappan sind sie als Verteidiger gesetzt. Der Toni Siedler ist drum nur in der B-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Im Buch «Zu 85 Jahren FCL» aus dem Jahr 1986, geschrieben von Miklos Schwierczew, redet Toni Siedler über diese Zeit. Nachgesprochen hat ihn Marcel Schambi.
Zu dieser Zeit war es für einen Luzerner nicht einfach, Spieler aus den Grossclubs aus der Nationalliga-A-Mannschaft zu verdrängen. Ich denke aber, wenn ich zu einem grossen Verein gewechselt wäre, wäre ich nicht ohne Länderspiel geblieben.
An Angebot von anderen Vereinen fällt es am talentierten FCL-Rekordspieler nicht. Trotzdem bleibt der Luzerner seinem Club immer treu. Und später sagt er zudem:
Ein Auslandsaufenthalt hat mich interessiert und ich habe auch eine Offerte bekommen. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt schon eine Staatsstelle hatte, habe ich abgesagt.
Tatsächlich arbeitet Toni Siedler bei der SBB, bei der Bundesbahn also und hat dort einen guten Beamtenjob. Darum also wechselt er später nie ins Ausland. Aber auch von anderen Schweizer Clubs gibt es Angebote für den guten Verteidiger. Transfers gibt es auch schon damals, aber die Fußballer sind halt noch keine Profis und darum geht es bei einem Angebot immer auch um einen Job. Und wie das genau aussieht, zeigt der Brief von der Young Fellows Zürich an den damals 20-jährigen Toni Siedler.
Herr Siedler, durch unseren Spieler Hermann Bussard, der letzthin mit Ihnen die Rekrutenschule absolvierte, erfahren wir, dass Sie eventuell nicht abgeneigt wären, nächste Saison mit unserem Club zu spielen. Falls dies den Tatsachen entspricht, ersuchen wir Sie, uns Ihren Beruf anzugeben, damit wir Sie in Zürich platzieren können. Auch erbitten wir nähere Angaben über Ihre fußballerischen Verhältnisse. In Erwartung Ihrer Rückäußerung begrüßen wir Sie hochachtungsvoll. Young Fellows Zürich.
Es sind halt damals noch andere Zeiten gewesen. Der Toni Siedler erinnert sich in der 85-Jahre-Chronik so:
Wir haben damals in der Nationalliga B 2,50 Franken und in der Nazi A 5 Franken Spesenentschädigung pro Spiel bekommen. Als Siegesprämie hat es in der Nazi B 30 und in der Nazi A 50 Franken gegeben.
Unglaubliche 20 Saison lang spielte Toni Siedler für die erste Mannschaft vom FC Luzern. Wieso als er das so lange gemacht hat, das hat eben auch mit dem Paul Wolfisberg zu tun. Später wird er Göpsiger-Captain sein. Damals ist er aber einfach ein Mitspieler von seinem deutlich älteren Captain. Aber er überredet den Toni Siedler, Saison für Saison doch noch ein bisschen länger zu shooten und doch noch mal weiter zu machen. Vor seiner allerletzten Saison 1955-56 als FCL-Spieler kommt ein neuer Trainer, der Rudi Gutendorf. Der Deutsche ist 29 und übernimmt als Spielertrainer, nachdem der FCL gerade wieder mal aufgestiegen ist. Er hat sich so zitieren lassen.
Ich bin mir der Ehre bewusst, dass ich einen altbekannten Schweizer Verein, den FC Luzern, übernehmen darf und hoffe gerne, dass dieser unter meiner Trainingsleitung wieder besseren Zeiten entgegengehen wird.
Der FCL mit dem Gutendorf braucht ein bisschen Geduld mit dem Ziel Wiederaufstieg. Aber in der dritten Saison ist es dann soweit. Der FCL inzwischen, ohne den Toni Siedler, der dann doch irgendwann zurückgetreten ist, steigt wieder auf in die Nationalliga A. Der Rudi Gutendorf gilt heute als erster grosser Trainer in der Geschichte des FCL. Übrigens ist er nicht nur beim FCL in der Gende, sondern auch bei vielen anderen Clubs. Er hat 55 Trainerstationen in 32 Ländern gehabt und sich so den Rekord im Guinness-Buch der Rekorde verdient. Der ehemalige FCL-Spieler aus dieser Zeit, der Robert Blättler, erinnert sich so.
Da war aber eine sehr grosse Persönlichkeit. Ja, ja, also Fußballer ist sonst. Aber Fußballer ist er schon einmal. Ja. Ich habe ein, zweimal auch im Jänner oder noch gerne über Angina oder jedes Mal heimlich besuchen und gesagt, wie geht's und so. Der Gute, nein, der hätte nie einmal sein oder sofort. Ja, gehen Sie zu. Oder komm, kannst du gerade mitkommen, kannst du sehen zum Doktor oder so. Nein, hat immer, das hat er alles gemacht, das muss ich sagen. Ja. Das ist schon Wahnsinn, der ganze Welt Trainer gewesen, ja. Ja.
Ja, und der Rudi Gutendorf? Er war ein Spielertrainer, nicht nur ein Trainer. Er hat natürlich auch mitgespielt, vor allem nach dem Aufstieg.
Der Gutendorf hat natürlich auch am Anfang immer selber gespielt. Im B hat er meistens nicht selber gespielt, das war ihm zu wenig.
Nach dem Aufstieg läuft es richtig gut am FCL. Die junge Mannschaft kann sich etablieren in der höchsten Liga und für die Saison 1959-60 gibt es 3 Verstärkungen. Der Torjäger Peter Lüscher, der Eisenfuss Paul Stirnberger und vor allem der Erich Hahn, ein eleganter Deutscher, der das Gewissen etwas hat.
Hahn ist natürlich einmal gesehen. Die Bayern München, der Nazi, eben, und hat ein Aufgebot gehabt für die Nazi.
Deutschland.
Oh, ja, in Deutschland. Und ist so ein Pferdefan gsi, alle die hohen Reisen gegangen. Das ist er auch, hat er ein Aufgebot gehabt für die Nazi. Das ist wieder an ein Pferderennen gegangen. Er hat dort Tausende von Franken gewählt. Ja, ja, du sagst, ja, das ist ganz
richtig.
Ja, ja. Natürlich auch fertig gewesen, aber mit den Nazi, die machen natürlich nicht lang. Ja. Und der Gutendorf hat den kennt und sagt, ja, den nehmen wir natürlich sofort.
Auch dank Erich Hahn wird die Saison etwas ganz Besonderes. Der FCL wird Fünfter und noch viel grösser, auch gewinnt zum ersten Mal in der Geschichte der Schweizer Cup. Der, der sich da so ein Bild auf mag, daran zurückerinnern, ist der Robert Blättler. Für diesen Podcast dürfen wir ihn und seine Frau zu Standstab besuchen.
Grüezi, Herr Blättler. Grüezi, Herr Blättler.
Auf dem Stubentisch liegen Zeitungsausschnitte von 1960. Es hat vergilbte Fotos und Erinnerungen aus einer anderen Zeit. Der Robert Blättler wird zu dem Mann, wo der FCL zum ersten grossen Titel schiessen wird. Dabei fängt alles unscheinbar an. Sein Vater ist grosser Fan vom FCL, von Hergerswil fährt er immer an jedem Match mit dem Velo. Daran erinnert sich der Robert Blättler noch gut.
Und mein Vater ist der Fußballfanatiker. Was geht denn? Bei jedem Sonntag mit dem Velo auf Luzern, der Vater mit dem Velo auf Luzern, ich bin vorne auf der da war nur eine Stange, auf dem Stange gesessen. Da haben wir noch Christenlehre am Sonntag. Und da sind ja alle Matches am Sonntag. Da ist der Vater von 1 bis um 1:30 Christenlehre gegangen. Vater kam vor das Schulhaus mit dem Velo auf Luzern gefahren. Sind wir dem Ort, jeden Match schauen.
Ja.
Ja, da ist Hergerswil natürlich auch schon jeden Mal. Das war ein Ecklige, der Vater. Hat dem Schiedsrichter schon gesagt, du Schafsack.
Der Vater also bringt ihn zum Fußball. Aber daheim sind nicht alle begeistert von dem.
Daheim die Mutter war gegen Fußball. Oh, und dann
habe
ich auch die erste Fußballschule bekommen. Ich musste im Cousin, der hat nebenzu gewohnt, im Haus, die müssen alle geben, dass sie die Mutter die nicht weggenommen hat. Okay. Fußballschuhe. Okay. Nein, die ist ganz gut. Mehr aus Angst, wir werden verletzt. Ah, und eben, und halt, ja, dass die Fußballer, die trinken da kein viel. Und, ist und es ist ja so gewesen, halt, das hält es nicht. Ja, und gerade Senioren halt, halt da hat es schon Senioren gegeben und dort hat es halt schon 3-4 Bier gehabt. Das ist schon. Ja, ja.
Trotzdem lässt sich der junge Robert Blättler nicht vom Fußball abbringen. Ganz im Gegenteil. Schon als Teenager macht er auf sich aufmerksam, weil er einfach extrem talentiert ist.
Ich bin ja dort natürlich schon mit 16 Torschützenkönig von Helgesil und alles. Ja, unglaublich. Eben, dank dem Vater auch. Der hat natürlich ein Kolonialwarengeschäft gehabt. Also. Und der Vater hat natürlich einfach alles gemacht. Auch Geld gehabt.
Das Talent bleibt nicht verborgen. Bald kommt der Blättler zum FCL. Und dort trifft er auf einen Mann, der seine Karriere entscheidend wird prägen.
Von den Junioren bin ich natürlich zuerst in die Reserve gekommen, das ist ja ganz klar. Und dank dem Gutendorf, der hat da gesagt, ja, nein, da müssen wir. Da bin ich auch zuerst zweimal Ersatz im Eis gewesen. Und der Gutendorf, der hat mich da irgendwie schon aufgebracht. Das muss ich sagen, ihm habe ich eigentlich alles zu verdanken, ja.
Ja, die Zeit damals, die war halt schon noch ein bisschen andere gewesen, als wir sie heute kennen. Natürlich hat es ein bisschen etwas gegeben, wenn man dort gut shooten, aber nicht besonders viel. Und es sind auch sogar Schuhe gesponsert worden vom FCL.
Ein paar Schuhe wieder vergeben vom FCL bekommen. Und die sind nach einem Jahr, wenn man bei jedem Wetter und trainiert hat und zweimal und am Sonntag geshootet. Und da bin ich auch ein Jahr abgelaufen gsi, bin ich zu einem gesagt, Herr Gennard, ich sollte ein paar Schuhe haben, sagt er. Und mit dem, die alten Schuhe immer müssen mitnehmen.
Zum Zeigen, das
sagt er. Ja, zeigen. Zeigen sie. Und dann haben sie gezeigt, sagt er, ja, da muss ich Ihnen sagen, die haben schon einen Monat hin.
Nein, jetzt nicht.
Aber kommen Sie in einem Monat wieder und dann können Sie ein paar neue kaufen.
Die Anekdote zeigt, wie anders der Fußball damals war im Vergleich zu heute. Viele Spieler gehen noch ganz normal arbeiten. Trainiert wird zweimal pro Woche, Dienstag und Donnerstag von 6 bis 8. Am Donnerstagabend nach dem Training hat der Gutendorf im Schützenhaus die Mannschaftsausstellung bekannt gegeben. Und erst dort hat der Blättler jeweils erfahren, ob er am Sonntag für die erste Mannschaft oder für die Reserve aufgelaufen ist.
Und dann hat der Wolfensberg und Gutendorf die Sitzung gehabt und haben immer die Aufstellung für den Sonntag gemacht. Also wenn nicht irgendetwas, eben einer krank wurde oder verletzt war, oder wo, wenn sie ihnen können sagen, das sind die 11, die spielen. Mhm. Und dann haben sie dann gerufen, wenn ich raufgekommen bin, haben die Aufstellung bekannt gegeben. Dann hat es geheissen, du spielst im Eis und du in der Reserve. Und dazumal haben die Reserve immer gleichzeitig vor dem A-Match um 12:30 Spiel gehabt. Und das heisst, hat immer dazumal um 3 gespielt, am Nachmittag. Und dann haben dann nicht immer alle laufen müssen zur Sitzung, eben für die Aufstellung. Es war ja auch eine Stunde, hat gar nicht rauf können, nicht kaufen können. Und ab und zu hat er gesagt, hat mich immer jemand gefragt, wo spielst du? Mais. Er hat immer gesagt, 12:30.
Ja, für den jungen Robert Blättler war es nach dem Aufstieg nicht mega einfach. Er war oft nur Ersatzspieler.
Dann haben wir ja im B gespielt. Ja. Und dort bin ich Stammspieler im B. Unten. Und danach, wo wir halt aufgestiegen sind, sind natürlich 3 oder 4 gekauft worden.
Langsam wächst etwas zusammen in dieser ganz speziellen Saison 1959-1960. Nach dem Sieg im Cup gegen den FC Bern und gegen den FC Thun warten im Halbfinale ein fast übermächtiger Gegner, die Young Boys. Schon dreimal nacheinander sind sie Schweizermeister geworden und Ende Saison, das wissen sie natürlich noch nicht, werden sie den vierten Titel feiern. Aber auf dem Moment passiert etwas, das niemand erwartet hat.
18'000 Zuschauer, das war auch ein Rekord auf der Almende. Ja. Und wir sind ja dort wirklich als Aussenseite gegen die IB dort auch weit vor uns gesehen. Ja. Es hat dort einen ganz schlechten Tag gefrühst. Ja. Darum wir das erste Goal können machen gegen IB. Und durch das, und sie sind doch, glaube ich, durch das Goal einfach ja, verunsichert. Ja. Und wir sind über uns ausgewachsen. Ja.
Die Rekordkulisse lässt die Spieler vom FC Luzern über sich auswachsen. Mit einem heroischen Kampf bezwingen sie die übermächtigen Young Boys mit 3-1. Die Goal schiessen der Peter Lüscher, der Paul Wolfisberg und der Werner Frey. Im Buch steht dann am Ende heisst, dass man den legendären Ruf «Ho, ho, hopp Luzern» bis abend zum Bahnhof gehört hat. Das Spielfeld wird unter grossem Jubel gestürmt. Der Sieg gegen den Serienmeister aus Bern löst in Luzern eine riesige Euphorie aus, so eine, wie man sie noch gar nie erlebt hat, rund um den FCL. Plötzlich redet die ganze Stadt nur noch vom Cup-Final. Und je näher der Final kommt, desto grösser wird die Vorfreude. Der FCL geht sogar in ein 3-tägiges Vorbereitungslager auf Worb, aber für den Robert Blättler kommt kurz vor dem Spiel noch ein Rückschlag.
Und da haben wir eine Woche vorher in Lausanne einen Match gehabt, gegen Lausanne. Und ich habe da drauf, der Hattrick gemacht, drei Tore hintereinander gemacht. Und am Sonntag drauf, eben, also oder 14 Tage drauf, ist der Cup-Final. Da sagt der Gudendorf die Aufstellung. Der Lüscher. Brettlers 12. Da hat es mir also ehrlich gesagt ein bisschen ausgegangen. Es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe gedacht, ich bin nur Ersatz. Aber nachdem da habe ich gedacht, also so gut wie der Lüscher wie doch auch. Ja. Das hat mir ein bisschen da. Aber eben, es hat auch der Match angefangen und dann vergisst man alles, ist man wieder im Spiel. Das ist klar. Aber da ein bisschen jetzt mich schon.
Sobald der Ball rollt, ist alles vergessen. Im Finale trifft der FCL im ausverkauften Wankdorf auf einen Titelverteidiger Kränke. Die Stimmung ist einmalig.
30'000 waren, aber sie haben mal gesagt, dass Minimum 20'000, eher 22'000 Luzerner waren. Aber wir sind ja da, es ist auch in einem Ding auf Worb. Ein dreitägiges Trainingslager gehabt. Das war natürlich für Luzern auch etwas Einmaliges gewesen. Und haben dort wirklich wie Fürsten können essen, leben. Das ist für uns auch totzumal. Ist das für einen etwas? Ja, je. Und am Sonntag am Morgen ist aussen so eine, ja, man muss ich sagen, eine Bank oder ein Ding gewesen, sind wir nach dem Morgenessen draussen gesessen, sind hunderte von Autos mussten dort durchfahren, für auf Berner Talmende. Das hat einem noch einmal wieder einen richtigen Moment gegeben, um zu sagen, oh, mit diesen Zuschauern können wir also schon.
Zum Matchwinner wird der Robert Blättler nur darum, weil der Peter Lüscher im Cup-Final Pech hat. Bei einem Zusammenprall zieht sich der Mittelstürmer eine Augenverletzung und eine Gehirnerschütterung zu. Zwar spielt er die erste Halbzeit tapfer fertig, doch in der Garderobe sagt er nach einem Augentest, dass es nicht mehr weitergeht, dass er fast nicht mehr sieht. In dem Moment weiss der Robert Blättler, jetzt ist seine Stunde gekommen. Der 24-Jährige, der eigentlich nur auf der Ersatzbank gehockt ist, wird plötzlich zur grossen Sturmhoffnung von der ganzen Innerschweiz.
Ich bin gekommen und wir hatten dort nach der Pause den Anstoss gehabt. Ist natürlich für mich schon nur zu Bern auf dem Wankdorf den Ball nehmen, Anstoss können. Da habe ich natürlich alles schon vergessen gehabt und schon wirklich drin gesehen. Wobei ich nicht sehr, muss ehrlich sagen, nicht sehr viel können machen gegen die Verteidigung da. Und wir haben auch Grenkens in der zweiten Halbzeit eigentlich besser gesehen als Luzern. Sie haben immer mehr gedrückt und gedrückt und gedrückt. Haben also Mühe gehabt. Bist du eben der Bärli mal rechts schon von der Mittellinie können, ganz allein durchlaufen? Und im 16er kommt der Ball rein und dann kommt der Karre. Das verdammt ich also schon noch gegen mich. Und er hat ein bisschen die Beine auseinandergegangen und ich konnte gerade können, wenn man lange mit dem Stürmer war, haben sie sich können durch den Beinen und hinten wieder nehmen und treffen den Ball gar nicht recht. Aber gerade ist weiter.
Der Robert Plättler, damals 24, wird zum grossen Held. Es ist der einzige Treffer vom Spiel. Der FCL gewinnt den Schweizer Cup zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.
Begreift den Jubel der nach Bern gereisten Luzerner. Zum ersten Mal hat der FC Luzern den Schweizer Cup gewonnen.
Die Leute sind ja nach dem Schlusspfiff gerade, da hat man noch dürfen auf den Rasen rauskommen. Ja. Und ja, da sind eben 10'000 Minimum auf dem Rasen gewesen. Und eben, das ist mir noch immer geblieben. Wir sind ja da noch mit dem Zug auf und mit dem Zug heim. Es ist noch gar und Züge. Und zu Luzern nachkommen im Bahnhof. Ich konnte nie einen Fuss auf den Boden runterkommen und schon den ersten auf die Schulter genommen. Und von der Schulter in Löwendenkmal. Dort haben wir ja das Nachtessen offiziell.
Während der Robert Plättler also der vierte Torschütze ist, ist der Paul Wolfisberg der Mann, der als Captain den Pokal in die Luft stemmen kann. Er ist das grosse Gesicht dieser Mannschaft. Später wird er sogar noch Nationaltrainer werden. Und später hat sich gegenüber Radio Pilatus schon noch zurückerinnern, was los war in der Stadt Luzern an diesem Tag.
Ich bin mit dem Jerry Uti auf der anderen Seite ausgestiegen, weil ich jetzt einen Tumult anwählen. Aber die haben uns schnell wieder gefunden. Das Erlebnis war natürlich der Zeebruck. Total gesperrt, volle Leute. Und bis die Halde raus dort. Es war unwahrscheinlich.
Auch der Rudi Gutendorf hat sich Jahre später noch gut zurückerinnern, was damals los war, wo die Luzern-Spieler angekommen sind am Bahnhof und einfach eins fest gewartet hat. Im Film zum neuen Stadion vom FC Luzern hat er sich so geäussert.
Ganze Innerschweiß mit Kuhglocken an der Strecke gestanden. Es war so, wie Deutschland den Weltmeister gemacht hat in Bern und empfangen worden. Als wenn das war ja damals der erste große Erfolg. Da war die Innerschweizer und ich auch ganz besonders stolz darauf, dass wir das geschafft haben.
Der Göpsig macht Robert Plättler zum Held von Luzern.
Ich bin 10 Jahre lang praktisch jeden Tag angesprochen worden. Sind Sie der Plättler? Ja, Sie haben das Goal gemacht und so weiter. Ja.
Aber der Fußball kennt auch damals schon wenig Dankbarkeit.
Auch da ist wieder die allergrößte Enttäuschung gekommen, gerade nach dem Cupfinale. Eine Woche später hat es geheißen, Luzern kauft 3 sehr gute Spieler ein. Und da habe ich natürlich genau gewusst, jetzt kannst du sofort gehen. Überhaupt nur Ersatz oder nicht einmal mehr Ersatz. Da habe ich gerade für Verbindung aufgenommen, überall ab und da. Mit Cerutti war ja da Verteidiger und sein Bruder war 2 Goalie. Und ich habe gesagt, ja, ich will eigentlich Französisch lernen, es tut mir für den Beruf sehr gut. Und wahrscheinlich hätte der Cerutti mit dem Bruder gesagt und hat gesagt, ich hätte schon mit den Stürmer und er hat einen gesucht. Mhm. Am anderen Tag konnte ich schon die Unterschrift geben. Ja.
WW, das wäre ein kurzes Kapitel für den Robert Plättler. Nach einem Jahr kommt er schon wieder zurück in die Innerschweiz.
Ein Jahr habe ich gemacht, weil Luzern hat mich da gleich wieder wählen. Ich bin nach einem Jahr zurückgekommen, aber es hat mir da eben gar nicht mehr gelangt. Ich konnte nur noch in der Reserve spielen. Und dann habe ich nur das erste halbe Jahr in der Reserve gespielt. Und da war Kickers. Und die haben im 2. Liga gespielt. Und die haben den Präsidenten, ja, oder Geld, und hat gesagt, so, wir wollen aufsteigen.
Und so wechselt der Robert Plättler halt das zweite Mal weg vom FCL. Er geht ausgerechnet zu den Rot-Schwarzen, zum FC Kickers. Später wird er noch Trainer bei Rotenburg und bei Hergiswil. Nach seiner Rückkehr aus WW hat sich der Robert Plättler auf die Berufssuche begeben. Und ja, es hat ein bisschen geholfen, dass er Cup-Final-Torschütze war.
Und auch gerade ein gutes Ding, CSS-Versicherung können gehen. Ja. Hat dort 36 Jahre im Hauptsitz Luzern gearbeitet.
Ja. Kaufmännischen Angestellten.
Kaufmännischen Angestellten. Wirklich einen sehr guten Posten können haben. Wirklich. Wobei sicher das ein bisschen geholfen hat.
Auch.
Ja, mal. Also, der CEO dort zumal, dann nicht so, aber alle gerade darunter so und der Plättler, der vielleicht auch einmal nicht so gut gewesen wäre. Ja, das ist schon wieder ordentlich. So, nein, also sicher, ich würde nicht sagen, es haben wir alles geholfen wegen dem, aber ein bisschen geholfen hat es sicher schon.
Der Robert Plättler also, das ist der Mann, der den FCL zum ersten Titel geschossen hat in seiner Vereinsgeschichte. Ja, noch heute ist er am Fußball verbunden. Er schaut immer noch ganz viel, vor allem im Fernsehen und vor allem auch international. Und dort nervt er sich über etwas. Er, der damalige Ersatzspieler, die Nummer 12 von diesem legendären Cup-Final, es hat ihm jetzt einfach ein bisschen zu viel Ersatzspieler.
Ich hatte nur einen Ersatzspieler gehabt. Das tue ich heute auch ein bisschen bemängeln. Fünf sind zu viel. Weil heute sind einfach die Mannschaft, die Geld haben. Die können heute 16 ganz gute Spieler an, können nach von der 60. Minute noch fünf neue ganz gute Spieler, die das nicht haben. Und darum gibt es heute in den 91, 92, 93, was wir da, nehmen die Goal gehen.
Der Göpsig hat der Robert Plättler zu einem Held gemacht in der Innerschweiz. Aber vor allem hat er auch etwas ausgelöst, das der FCL bis heute prägt. Für viele Kinder in der Innerschweiz sind die Spieler plötzlich zu Helden geworden. Zum Beispiel für den Walter Stierli, den Mann, der eben später FCL-Präsident wird.
Ich weiss noch, da haben wir noch daheim so einen alten Radio gehabt, Radio Beromünster mit Knöpf. Und dann ist der Match übertragen worden, oder? Und dann habe ich natürlich die Ohren halben im Gerät drin gehabt. Und dann hat Luzern gewonnen. Und dann sagt der Reporter, sagt dann, alle Luzerner sollen in den Bahnhof gehen, weil der FC Luzern, die Mannschaft kam daheim, oder? Mhm. Und dann mein Vater, und dann habe ich gemütet, dann sind wir am Bahnhof runter, hat er mich auf die Achseln aufgenommen. Mhm. Und das ist mir so eingefahren, das sind rund 20.000 Leute dort. Und dann sind sie am Bahnhof, haben sie gewartet am Zug und die bei Euphorie, das ist so etwas Schönes gewesen. Das sind für mich natürlich Götter gewesen, die Fußballer, oder? Mhm. Das ist für mich prägend gewesen. Mhm. Von dort weg habe ich eigentlich den FCL-Virus gehabt.
Nach 59 Jahren hat der FC Luzern endlich seinen ersten Kübel. Und plötzlich glaubt man Luzern, dass noch mehr möglich ist. Der erste Pokal steht in der Vitrine, die Almend hat einen Held, Luzern seine ersten Fußballlegenden. Aber wer meint, jetzt ging es nur rauf für den FCL, der täuscht sich. Denn das typische FCL-Gefühl, das zwischen Euphorie und Enttäuschung, zwischen Höhenflug und Rückschlag, das gibt es nicht erst seit heute. Nein, das gibt es nicht immer. Und auf den Cup-Sieg folgen schwierige Jahre. Und erst 29 Jahre später klappt es dann endlich mit dem nächsten Kübel. Wie der FCL ums finanzielle Ende muss kämpfen und dann aber Schritt für Schritt am einzigen Meistertitel der Vereinsgeschichte näher kommt und dank wem der FCL langsam ein professioneller Club wird, das gehört in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal bei Nume Luzern. Nur Luzern ist
ist ein Podcast von CH Media und der Luzerner Zeitung. Redaktion und Moderation Raphael Gutzwiller. Interviews Daniel Wirsch und Raphael Gutzwiller. Sprecherinnen und Sprecher Janine Gut und Marcel Schombe. Postproduction und Sounddesign Justin Pfingstl. Visuals Sebastian Danielson. Mit Archivmaterial von CH Media, Radio Pilatus und der SRG. Die nächste Folge die gibt es am nächsten Mittwoch auf allen gängigen Podcast-Apps. Mit dem Abo von der LZ oder von einer anderen CH Media-Zeitung gehört ihr aber jede Folge schon eine Woche früher.